Liebe Gäste, liebe Glaubensfreunde, ich weiß nicht, in welcher Grundstimmung ihr heute Morgen hier durch die Tür gekommen seid. Die dunkle und kalte Jahreszeit ist ja nicht für jeden das Optimum. Und mir geht's auch so, wenn es um 4:30 schon dunkel wird. Das ist nicht so ganz mein Ding. Aber eins habe ich heute Morgen schon gesehen bei meinem Urenkel. Der Schnee hat doch Spaß gemacht. Er hat schon Schnee gefegt und eine Schneeballschlacht mit seinem Vater gemacht. Wir Älteren sind ja meist ein bisschen unsicher, im Glatten so zu gehen. Und deswegen freue ich mich, dass doch viele gekommen sind zu diesem Gottesdienst und den Weg nicht gescheut haben. Eins habe ich auch gemerkt, wie immer unsere Grundstimmung heute Morgen war, als wir hier reinkamen. Wenn wir schon Gottes Wort gehört haben, auch das, was Bernd eben vorgelesen hat aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, schleppt doch nicht eure Sorgen mit hinein. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Gott kennt ja eure Sorgen. Und er sagt, und mir gefällt das Wort, jeder Tag hat doch seine eigene Last. Ich freue mich, dass Jesus das weiß, dass Jesus uns nichts vormacht. Er sagt, ich weiß das. Ihr habt jeden Tag eure Lasten zu tragen. Aber wenn ihr hierher kommt, wenn mein Wort durch den Geist Gottes lebendig wird in eurer Mitte, dann spürt ihr doch, wenn ihr betet und singt, da fallen Lasten ab. Da richten sich die Gedanken auf etwas ganz anderes. Lasst uns gemeinsam über ein Wort aus 1. Petrus 5, den Versen 6 und 7 nachdenken. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung, die am nächsten am Grundtext ist. Demütiget euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Andere Übersetzer sagen an dieser Stelle, ihm liegt an euch. Was meint Petrus, wenn er im Vers zuvor sagt, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade? Das hat der Petrus doch selber erlebt, als er da stolz übers Wasser schritt und plötzlich merkte, Wasser hat keine Balken, da kann man auch versinken. Oder als er später sagte, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Auf mich kannst du dich verlassen. Das ist alles nur eine Frage. Da muss man sich etwas vornehmen und dann klappt das auch. Was meint ihr? Ist das alles nur eine Frage dessen, was wir uns vornehmen? Und dann klappt das auch? Jetzt im Älterwerden sagt Petrus, je früher du dich unter die mächtige Hand Gottes flüchtest und demütig zugibst, ich pack's nicht allein, ich brauch deine Hilfe, umso besser für dich. Und diese Hilfe brauchst du in allen Lebensbereichen, immer wieder. Oder verfügst du über diese unerschöpfliche Tragkraft, dass du sagen kannst, ich schaff das schon, mit links. Alle Aufgaben, ich hab die Geduld, ich mach das. Ich bekenne etwas heute vor euch, so ist das bei mir nie gewesen. Auch nicht, als ich jünger war. Jeden Morgen habe ich mich der gewaltigen Hand Gottes untergeordnet und anvertraut und ihn um Hilfe gebeten für die Aufgaben des Tages. Bis heute, auch heute Morgen wieder, ehe ich hierher gekommen bin. Ohne die Zusage seiner Kraft hätte ich nie aus dem Haus gehen mögen. So habe ich das beibehalten und ich empfehle das auch. Versuch das gar nicht erst. Alle Lasten und Verantwortlichkeiten in der Familie, im Beruf, in der Gemeinde, in deiner Kraft und mit deinen Fähigkeiten meistern zu wollen. Da wirst du ganz schnell an deine Grenzen stoßen. Aber wenn ich euch anschaue, da sehe ich doch Menschen, die das schon begriffen haben, was das heißt, alle eure Sorge werfet auf ihn. Jedenfalls ist hier der Ort, wo wir das immer wieder gemeinsam üben und unsere Lasten zu den Füßen Jesu niederlegen. Dass wir befreit werden, dass wir durchatmen können. Und mir hat mal jemand in einem Gottesdienst gesagt, wo ich eine ähnliche Predigt hielt: Du hast recht, man geht in einer anderen Grundstimmung wieder heraus, als man hier hereingekommen ist. Das wünsche ich mir auch heute. Aber nachdem Petrus uns Mut gemacht hat, uns mit allen Sorgen an Gott zu wenden, da sagt er etwas und dabei wird es mir richtig warm ums Herz. Denn er ist besorgt für euch. Ihm liegt an euch. Wir sind Gegenstand seiner Sorge, auch im Sinne von besorgt sein. Seine Sorge ist die anteilnehmende Sorge, die sich auch manchmal im Herzen bekümmert, um Menschen, deren Leben er bedroht und gefährdet sieht, auch wenn sie es selbst noch gar nicht merken. Wie empfindest du, wenn Gott dich jetzt bei deinem Namen nennt und sagt: Ich bin besorgt für dich, mir liegt an dir? Da spürst du doch, wie jemand seinen Arm um dich legt und sagt: Ich bin ja da, ich lasse dich nicht hängen. So habe ich Gott immer erlebt. Das hat er immer verwirklicht. Schon im Alten Testament erlebe ich das Besorgtsein Gottes in der Begleitung seines Volkes durch die Jahrhunderte. Immer wieder spricht er zu ihnen durch Propheten. Er versucht sie zur Umkehr, zu einem Neubeginn zu bewegen. In dem Weinberglied in Jesaja 5 besingt der Prophet die Mühe, die Gott sich macht mit seinem Weinberg. Er sagt: Ich habe ein wunderschönes Stück Land ausgesucht. Ich habe die Steine aufgesammelt. Ich habe eine Mauer um meinen Weinberg geführt, einen Turm gebaut, eine Kelter gegraben und eine edle Rebe in diesen Weinberg hineingepflanzt. Und dann habe ich auf gute Früchte gewartet. Doch mit Recht. Und was hat er geerntet? Saure Trauben. Ungenießbar. Tut mir weh, wenn ich das lese. Und in diesem Lied begegnet uns ein bekümmerter, ein fast ratloser Gott, der allmächtige Gott, der an seine Grenzen stößt. Ja, ich lese weiter, Jesaja 5, Vers 4. Was soll man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Mir tut das weh, wenn ich Gott hier sprechen höre. Was soll ich machen? Habe ich etwas versäumt? Habe ich etwas unterlassen? Woran liegt es, dass Menschen sich von mir abwenden, die ich doch liebe? Und wer das Lied weiterliest, gewinnt den Eindruck, dass Gott diesen Weinberg aufgeben wird. Er wird die Mauern einreißen, den Turm umstoßen, den Weinberg zertreten und ihn wüst liegen lassen. Das war's dann. Aber dieses Lied in Jesaja 5 ist noch nicht Gottes letztes Wort. Noch ist die Frage offen, was sollte man noch mehr tun? Gott legt eben nicht den Schalter um und dreht das Licht ab. In Jesaja 9, Vers 1 lese ich, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Mir geht ein Licht auf. Und mit dem großen Licht kommt nicht nur Hoffnung auf. Nein, da bricht lauter Jubel aus. Überlegt mal, nach diesen Weinberglieden, ein paar Kapitel weiter, Kapitel 9, Vers 2. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Da kommt doch Fröhlichkeit auf. Und der Grund der Freude, die wie ein helles Licht in die Dunkelheit hineinstrahlt, wird in Vers 5 beschrieben. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Dessen Herrschaft soll groß werden. Ja, Gott verspricht damals schon, zur Zeit des Propheten Jesaja, 700 Jahre bevor Christus in die Welt kam, dass er Jahrhunderte später viel mehr tun wird, als er bisher getan hat. Er wird selbst zu den Menschen kommen. Zwar als Kind zunächst einmal, aber doch mit der Vollmacht und dem Herrschaftsanspruch des Himmels. Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Und als Jesus geboren wurde und dann im Tempel dargestellt wurde, da sind einige da, die das Große gesehen haben, was da vor ihren Augen geschah. Merkwürdig, dass es immer nur Einzelne sind, die das Handeln Gottes in ihrer Zeit sehen und ihn dafür loben. Wie der alte Simeon, der auf den Trost Israels wartete, von dem Jesaja gesprochen hatte. Er nimmt das Jesuskind freudig auf die Arme und dankt Gott. So steht es in Lukas 2, Verse 28 bis 30. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und nach Simeon waren es andere, die das Große gesehen und auch beschrieben haben und beschreiben, wie sie sich selbst erlebt haben. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Das sind die Geschenke, die Jesus aus der himmlischen Welt mitgebracht hat, in unsere Menschenwelt hinein. Und er hat davon mit vollen Händen ausgeteilt. So sagt es Johannes weiter in Kapitel 1, Vers 16. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Johannes berichtet immer wieder von Menschen, die aus der Fülle Jesu geschöpft haben. Oder ist Nikodemus, mit dem er da in einer Nacht das Gespräch führte, ist er mit leerem Herzen und mit leeren Händen wieder nach Hause gegangen? Jesus hatte ihm einen Weg beschrieben ins Reich Gottes. Und er begann, diesen Weg zu beschreiten. Das war die entscheidende Begegnung seines Lebens. Oder denkt an die Frau am Jakobsbrunnen. Ihr hat er Wasser des Lebens versprochen, eine Quelle, die nie versiegt. Und er hat sie ihr als der Messias offenbart. Das kam ganz selten vor, dass Jesus sich frei fühlte. Ich bin's, der mit dir redet. Als sie sagte, der Messias, der wird uns eines Tages alles erklären. Er hat ihr alles gesagt, was in ihrem Leben bisher gelaufen war. Das hat sie beeindruckt. Damit hat er ihr gezeigt, ich bin besorgt um dich. Mir liegt an dir, anders als die anderen Männer, die du vorher gehabt hast, die fünf. Damit hat er eine Missionarin gewonnen, die gleich ins Dorf zurückläuft und weitergibt von dem, was sie empfangen hat. Und dann speist er, so geht's ein Kapitel nach dem anderen im Johannesevangelium, dann speist er 5000 Menschen. Aber sie haben am nächsten Tag wieder Hunger und kommen neu zu ihm. Und er will ihnen eines begreiflich machen. Ich habe doch viel mehr im Angebot. Eure Väter haben Brot vom Himmel gehabt, das Manna. Aber was ist passiert? Die sind gestorben. Alle über 20 in der Wüste sind gestorben. Das war es eigentlich nicht. Und er sagt, ich habe mehr im Angebot. Johannes 6, Vers 32. Mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Es ist doch mit Händen zu greifen, wie Jesus hier aus der Fülle austeilt an Menschen, die ihm zuhören, Gnade um Gnade anbietet. Und im nächsten Kapitel, Johannes Kapitel 7, Verse 37 und 38, da finden wir Jesus unter den Festbesuchern auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem. Geweihtes Wasser wird da in einer Prozession geführt, da wird gesungen, alle sind begeistert. Aber Jesus sagt, das ist es nicht. Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ja, ich habe den Eindruck, Jesus ist wirklich die Antwort auf die Frage, die im Alten Bund aufkam, im Weinberglied, was könnte man noch mehr tun? Jesus hat jeden Tag mehr getan. Und er würde das auch heute tun. Für dich und für mich. Bin fest davon überzeugt. Ströme lebendigen Wassers. Wir spüren, dass wir das brauchen. Und wir wissen auch, dass das mehr ist als das, was wir bisher erlebt haben. Von seiner Fülle Gnade um Gnade zu nehmen. Jesus ist doch bereit, unsere Herzen und Hände zu füllen. Ihm liegt an uns, er ist besorgt für uns. Und als er damals in seiner Erdenzeit jeden Tag mehr tat, tat er schließlich auch das Letzte noch. Er räumte den Riesenberg der Schuld weg, der sich zwischen Gott und der Menschheit aufgetürmt hatte. Er sagte, ich bezahle das. Ich bringe das in Ordnung. Nicht mit Silber und Gold. Denn Schuld fordert immer den Tod des Sünders. Anders geht's nicht. Also bringe ich mein Leben, hat er gesagt. An eurer Stelle. Denn mir liegt etwas an euch. Ich will, dass ihr leben und frei sein sollt. Meine Lieben, das gehört zu den schönsten Erfahrungen meines Lebens. Das begriffen und erlebt zu haben, wie viel Gott, wie viel Jesus an uns allen, an dir und an mir liegt. Jede Abendmahlsfeier erinnert uns ja daran. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Heute gehen unsere Gedanken über den Tod des Herrn hinaus. Die Schuld ist ja bezahlt. Aber ich bin so froh, der Tod konnte ihn ja nicht halten, denn er ist der Fürst des Lebens. Und er hat gesagt in Johannes 14, Vers 19, ich lebe und ihr sollt auch leben. Er meint damit nicht diese kurze Zeit, 70, 80, 90 Jahre. Viel zu wenig. Ich habe es euch schon mal gesagt. Dieses Leben ist eine kurze Veranstaltung. Macht das Beste daraus. Das ist doch eine kurze Zeit, wo wir einer nach dem anderen voneinander Abschied nehmen. Wenn Jesus vom Leben spricht, meint er immer mehr. Deshalb gibt er uns den Auftrag, auch von seinem Kommen zu sprechen. Er sehnt sich danach, die Erlösung zu vollenden. Das steht noch aus. Die Gläubigen aller Zeiten haben sich danach gesehnt und haben nach vorn geblickt über dieses kurze Erdenleben hinaus. Auch Jesaja durfte einen Blick in die ferne Zukunft hineintun. Und was er da gesehen hat, das lässt ihn die Beschwernisse des Alltags leichter tragen. Jesaja 35, Vers 10. Da jubelt er, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen, wird für immer hinter ihnen bleiben. Darauf haben sie doch alle gewartet, auf diesen Tag. Sie haben ihn von Ferne gesehen und sich damit getröstet, so steht es in Hebräer 11, Vers 13, sich getröstet und bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge wären in dieser Welt. Das haben die damals schon gewusst. Aber aus der Sicht von Offenbarung 21 liegt das alles ja nicht mehr in weiter Ferne. Da werden die Konturen der neuen Welt Gottes schon deutlicher gezeichnet. Denn Johannes sagt, Leute, ich hab's gesehen. Mir ist das alles schon gezeigt worden. Ich versuche mal es zu beschreiben, sagt er, was Gott bereithält für alle, die ihm vertrauen und sein Versprechen ernst nehmen. Ich lese, was er gesehen hat und aufgeschrieben hat. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ist das nicht ein herrlicher Ausblick? Und ich gebe gern zu, dass ich mit einem Fuß schon in dieser herrlichen Welt Gottes lebe. Da werdet ihr jetzt sagen, das ist ein alter Knacker, das kann man verstehen. Nein, auch schon als junger Mann, als ich das begriffen hatte, habe ich immer mit einem Fuß da schon gelebt. Bekenne ich gern. Natürlich, der andere Fuß in dieser Welt hatte auch stabilen Stand. Man muss ja seinen Aufgaben nachgehen. Gut, wenn du Aufgaben hast. Wenn es auch geistliche Aufgaben sind, noch schöner. Kann ich bekennen. Ich hatte in dieser Woche eine Bibelstunde in der landeskirchlichen Gemeinschaft, schon die 6. oder 7. Und die hatten inzwischen etwas von mir wahrgenommen. Da Da haben sie mir ein Lied gesungen und mir eine Karte gegeben. Im Haus meines Vaters gibt's viele Wohnungen. Die hatten das schon begriffen, was mein Leben ausfüllt und was mir täglich neue Freude bereitet. Aber noch, so werden einige von euch sagen, leben wir in einer Welt, in der die Verantwortungsträger nach eigenem Bekunden, ich habe es die Woche noch gehört, auf Sicht fahren. Auf Sicht fahren, das heißt, die bewegen sich im Nebel. Die können manchmal nicht mehr die Hand vor Augen sehen. Die wissen schon lange nicht mehr, wohin die Reise geht. Gut, dass wir es wissen, was am Ende stehen wird. Und Gott sieht das auch. Und manchmal meine ich, dass der Himmel ungeduldiger als wir auf den Tag wartet, an dem Gott Jesus das Zeichen gibt und die Engel sich formieren, weil sie wissen, jetzt geht's los, jetzt übernehmen wir die Regie des Geschehens in dieser Welt. Dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen, so wie Jesus es in Matthäus 24 beschrieben hat. Alle werden ihn kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und Jesus beschreibt es selbst. Er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels zum anderen. Jetzt sagt einmal selbst, ein Leben mit solch einer Hoffnung, das kann doch nur ein erfülltes und dankbares und reich beschenktes Leben sein. Ich habe das niemals anders empfunden. Ich habe es immer so erlebt. Gott schenke euch allen in der Adventszeit 2012 die Vorfreude auf den kommenden Herrn. Amen. Jetzt möchte ich mit euch beten. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du eine herrliche Zukunft für uns bereithältst, dass wir im Geiste immer schon hin und wieder eintreten dürfen in dieses Reich hinein, das du für uns gebaut und vorbereitet hast. Das macht uns immer wieder Mut im Alltag, dass wir die Beschwernisse eines jeden neuen Tages mit deiner Hilfe meistern dürfen. Du rufst uns auch jede Woche einmal zusammen, in besonderer Weise auf dein Wort zu hören. Und wenn jemand hier in einer beschwerlichen Grundstimmung hereingekommen ist heute Morgen, bitte ich dich persönlich für ihn, lass ihn mit einem fröhlichen und erleichterten Herzen wieder nach Hause gehen können. Und ich habe auch den herzlichen Wunsch, dass die Kraft, die wir hier empfangen, durch deinen guten Gottesgeist und dein Wort, dass die Kraft auch im Alltag, wenn jeder an seinem Platz steht, im Beruf oder in der Familie, wirksam bleibt und eine Hilfe ist und uns hinüberträgt. Nimm Lob und Dank für deine heilige Gegenwart, die wir hier immer wieder neu erleben dürfen. Amen.